Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag und sehr herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattformreihe Die beste Droge der Stadt mit Menschen, die am Theater werken und wirken. Am Mikrofon für Free FM Rainer Markus Walter und bei uns zu Gast sind heute ein Schauspieler und ein Sänger. Den Sänger kennen fleißige Theatergänger als Solisten. Zahlreiche Jugendliche haben ihn als musikalischen Leiter der Jugendclub-Produktion erlebt. Er ist schon hinter den Kulissen im Theater. Er hat schon hinter den Kulissen im Theater gearbeitet, um dann wieder auf die Bühne zu gehen. Und jetzt ist er für die musikalische Leitung bei Wie im Himmel zuständig. Den Tenor Gerard Roden, spricht man das Roden aus?
Ja,
Roden
genau so.
Ist korrekt. Den Tenor Gerard Roden kann man mit Fug und Recht als Theater-Urgestein bezeichnen. Er stammt aus Chicago und ist bereits seit der Spielzeit 1995, 1996 am Theater Ulm engagiert. Herzlich willkommen, Gerard.
Danke für die Einladung.
Ihm zur Seite sitzt heute ein Schauspieler, der seit 1993 auf der Bühne steht und seit 2006 Ensemblemitglied in Ulm ist. Aktuell beweist er seine Vielseitigkeit als Charlie in der Komödie Charlies Tante und als Holofernes in Judith. Außerdem bereitet er sich auf die Premiere von Wie im Himmel vor. Zu sehen war er in Komödien und Tragödien, in Märchen und Musicals. Kurz, Wilhelm Schlotterer spielt alles, was man nur spielen kann. Auch ihn heißen wir heute ganz herzlich willkommen. Tag.
Hallo, gerne.
Ihr kommt aus unterschiedlichen Fächern. Seid ihr denn eigentlich schon mal gemeinsam auf der Bühne gestanden?
Jetzt, ich glaube, das dritte Mal. Wir waren das Fest zusammen zum allerersten Mal vor 9 Jahren. Kann es sein?
10 Jahren fast, oder?
Ja, glaube ich schon. Und dann, ich war in den Open Chor beim Sugar.
Ah, stimmt. Das hatte ich schon wieder
vergessen.
Oh Gott. Und jetzt bei Wie im Himmel, das dritte Mal dürfen wir auf die Bühne gemeinsam stehen.
An Wie im Himmel arbeitet er gerade aktuell. Darauf kommen wir ganz zum Schluss noch zu sprechen, wenn wir dann noch Zeit haben. Sugar, genau, da warst du ja auch ganz groß zugange. Du bist ja, man sieht dich ja gerne auch in sehr lustigen Rollen. Du magst das, glaube ich.
Also ich spiele gerne alles, was interessant ist. Und ob das jetzt lustig ist oder ernst, ist gerade egal.
Okay.
Also beides kann ganz toll fordern und interessant sein.
Kommt ihr beiden eigentlich noch dazu, euch im Haus viele andere Stücke anzusehen, was die anderen so treiben?
Das ist eine gute Frage. Man kann oft nicht in Premieren gehen. Aber wenn es möglich ist, dann schaue ich mir so viel an, wie ich kann.
Gerard, wie sieht es bei dir aus?
Auch das Gleiche. Manchmal bei den Schauspielen ist es schwierig, weil wir Proben haben, wir die Vorstellungen haben, aber ich besuche Ballett und Schauspiel sehr viel zu schauen. Natürlich Musiktheater, schaue ich alles an.
Okay, ja, bevor wir jetzt in eure Biografien eintauchen und uns ausführlich darüber unterhalten, was war, was ist und was vielleicht kommt, hören wir jetzt mal ganz kurz Musik und dann gehen wir rein. Die Plattform mit Menschen, die am Theater Ulm auf der Bühne stehen, heute in einem männlichen Duo. Wir beginnen mit Gerard Roden, seines Zeichens aktuell als musikalischer Leiter zugange für die kommende Produktion Wie im Himmel. Darüber reden wir später. Jetzt gehen wir erstmal weit zurück und auf einen anderen Kontinent sogar, nämlich in die USA, genauer gesagt in den Staat Illinois und in die magische Stadt Chicago. Dort bist du nämlich geboren und aufgewachsen und war, wie ich gelesen habe, in einer musikalischen Familie. Was hat diese Familie denn so musikalisch gemacht?
Oh, meine Stiefmutter war meine erste Klavierlehrerin. Mein Vater hat gesungen und Saxophon gespielt. Meine Schwester hat Klavier gespielt. Mein Bruder auch Saxophon. Wir haben zusammen gesungen und sehr viel musiziert. Und dazu, meine Eltern haben uns immer zum Konzerte hingeschleppt, sozusagen. Meine Stiefmutter hatte Opernkarten, so ich war seit kleinem Kind, Kindesbein, in die Oper Gruppe in Chicago und ja, das beeinflusst einem schon.
Die, weißt du noch, was das, hast du irgendwie noch eine Erinnerung, was das erste Stück war, was bei dir so hängen geblieben ist, was du auf der Bühne gesehen hast?
Oh ja, es war von Stravinsky und jetzt weiß ich nicht spontan, was das war, aber es war eine merkwürdige Oper, eine Stravinsky-Oper in Chicago, aber meine erste wirklich Erinnerungen, Sachen wie La Bohème, Werther mit Alfredo Kraus habe ich gesehen, dass dieses Kind war, Carlo Begonzi, der großartigen Verdi-Opern und alle diese Dinge mit 12, 13, 14 Jahren alt und sehr beeindruckend natürlich für ein Kind.
Ja, sehr beeindruckend war es wohl auf jeden Fall, denn du hast wahnsinnig früh den Blick Richtung Theater gerichtet. Ich habe gelesen, mit 10 Jahren hast du deine Bühnenausbildung bekommen. Wie kam es dazu?
Ja, meine Mutter ist gestorben, als sie sehr jung war. Ich war 7 Jahre alt und ich war ein sehr ruhiges Kind. Und mein Vater, mein Stiefvater hat gedacht, weil vielleicht wäre das Theater gut als Therapie für ihn. Die haben mich jetzt geschickt zu einer Schauspielschule, als ich 19 Jahre alt war, Sammy Dyer School of the Theater. Und was die nicht gewusst haben, beim ersten Tag, ich war wie zu Hause auf die Bühne. Es hat sehr viel Spaß gemacht und hat es bestimmt psychisch für mich eine große Hilfe gegeben.
Ja, okay. Jetzt würde mich aber nur eins interessieren. Du hast gesagt, die in der musikalischen Familie war der Wahnsinn. Jeder hat ja in irgendeiner Form ein Instrument gespielt. Was geht da? War es auch so, dass sie auch im Orchester gespielt haben, in Bands gespielt haben? Oder war das tatsächlich, ich sag's mal, Hausmusik?
Es war Hausmusik. Mein Vater und Bruder haben wirklich zusammen Saxophon gespielt. Meine Mutter war eine Profimusikerin. Sie war wirklich eine Musiklehrerin. Sie hat in Chicago Symphony Choir gesungen, also als Profisängerin. Das heißt, mit ganz top Dirigenten gearbeitet. Und sie war eine sehr starke Einfluss, hat mich sehr geprägt in meine musikalische Bildung, sagen wir als Kind.
Hast du auch schon sehr früh ein Instrument gelernt, oder?
Klavier. Ich habe ein bisschen dirigiert als Kind. Das ist auch ein Zufall. Ich war in einem Chor und es gab eine Abstimmung, wer sollte Präsident und wer sollte Studentendirigenten sein. Okay. Und ja, ich war der Conductor heißt das auf Englisch. Und ich fing an, so ein bisschen Klavier zu spielen und schlecht natürlich, aber trotzdem mein Bestes getan. Und zu dirigieren, zum Chor zu dirigieren.
Okay, aber dein erster Fokus lag auf der Schauspielerei, wenn ich das richtig gelesen habe. Zunächst mal. Hast du denn vorm Stimmbuch schon begonnen zu singen?
Ja, aber es ist wirklich so, ich war erst irgendwann Mitte 30, vor dem man mich als Sänger wirklich wahrgenommen hat. Ich war Schauspieler, ich war ein Darsteller, der ein bisschen tanzen konnte und ich wollte immer Opernsänger werden, aber es hat bei mir sehr lange gedauert, dass die Stimme wirklich so funktionierte, dass ich auf einer Opernbühne singen konnte.
Aber du hast, wurde aus der Schauspielerin dann doch eben doch die Gesangsausbildung letztendlich, ja, die du immerhin mit einem Meisterdiplom abgeschlossen hast. Du singst heute als Tenor am Theater. Ist das denn auch gleich fixiert, dass man ab jetzt Tenor ist, wenn man fertig ist mit der Ausbildung, oder ist das was im Laufe der Zeit passiert?
Gut, ich habe immer als Tenor gesungen, obwohl, soll man diplomatisch sagen, dass ich hier war. Einige haben vermutet, dass ich wirklich ein Bariton war, aber ich bin Tenor. Etwas manchmal eine dunklere Stimme. Und für mich war das immer konstant. Es gibt auch großartige Sänger und Sängerinnen. Ich glaube, der Quang Genietz zum Beispiel, der war früher als Tenor und jetzt singt er als Bariton. Das kann auch passieren. Bei mir war das nicht der Fall. Ich war immer als Tenor.
Okay. Du hast als Tenor angefangen und bist es bis heute geblieben.
Genau.
Und was hast du danach mit diesem Diplom erstmal angefangen?
Sehr wenig. Ich bin nach San Francisco umgezogen und ich habe bei einer Bank gearbeitet für 1,5 Jahren. Ich habe im Bullock's Department Store gearbeitet. Und dann meine Schicksalsjahren waren in Neiman Marcus, ein ganz edler Laden, wo ich Porzellan verkauft habe. Und derzeit habe ich am Wochenende Opern gesungen. Ich hatte Don José und Carmen Jones gesungen mit der Oakland Opera. Ich habe Edgardo und Lucia gesungen. Und eine Kollegin kam auf mich zu und sagte, Gerard, für diesen Carmen Jones, es gibt in Europa eine Tourneeproduktion. Und die suchen einen Don José. Wir sind beide nach New York gegangen zum Vorsingen und die haben mich genommen. Gleich zu der gleichen Zeit war ich als Lehrling eingeladen bei der Santa Fe Oper und das war in 1986 der Anfang von meiner Karriere sozusagen.
Okay, und dann bist du also erstmal, hast du Tourneetheater in Amerika gemacht?
In Europa.
Ihr seid mit einer amerikanischen Truppe nach Europa auf Tour gegangen, okay. Und wenn ich das jetzt richtig rausgelesen habe, dann hast du damals dann schon so ein bisschen versucht, an deutschen Theatern unterzukommen, so nebenher.
Genau, ein paar Vorsingen in der Zeit, was sehr schwierig war, weil wir haben 175 Vorstellungen gehabt in 7 Monate. Und das für mich war 50 Mal den José, 120 Mal im Chor, das war heftig. Aber direkt anschließend war ich in Freilassing, habe versucht, ein paar Vorsingen zu machen, Deutsch zu lernen und dann ging es los.
In Freilassing. Ja, das ist ja auch so eigentlich the place to be, oder?
Ja, wunderschön. Und man kann zu Fuß nach Salzburg gehen, das war wunderbar. Das ist das Doofe. Jetzt kann ich kein Bayerisch mehr sprechen, aber natürlich das Deutsch, das ich damals gelernt habe, war Bayerisch. Und ich war in Düsseldorf beim Vorsingen, habe versucht, extra klar mein Bayerisch zu sprechen und ich dachte, sprechen alle so. Und der Intendant hat gesagt, Herr Roden, warum reden die Österreichisch?
Der hat es dann nochmal anders. Ja. Er hat dann aus dem Bayerischen auch ein Österreichisch gemacht.
Ja, ja. Ja, gut.
Das sind also unsere norddeutschen Kollegen, die bringen das halt manchmal durcheinander. Gell? Und was hat dir denn an Österreich, Deutschland so gefallen? Ja, dass du gesagt hast, du bleibst hier. War es wirklich nur die Arbeit? Oder?
Nein, nicht nur. Es war eine schwarze Truppe, die Sänger, die Künstler auf die Bühne waren alle schwarz und das Orchester war hauptsächlich weiß, wie es halt passiert ist. Allen von uns, die schwarz sind, haben es bemerkt, zu der Zeit, es war ein Gewicht, die wir in Amerika hatten, die hier in Europa nicht vorhanden war. Das ist das Thema Rassismus. Und natürlich, 86, 87, ist sehr stark ausgeprägt auch in San Francisco. Ich war das gewohnt, in eine Kneipe zu gehen, die Köpfe drehen zu einem, ach, sind wieder ein Neger. Und es ist immer diesen Druck, du bist hässlich, du bist doof, du schaffst es nicht. Und es ist ein unglaublichen Druck, immer besser sein als die anderen, immer schneller. Und für einige Leute ist es schön, einige sterben unter diesem Druck. Und plötzlich, wir sind alle in Europa und die Leute fanden uns interessant und exotisch und spannend. Und man hat mit uns, weil wir schwarz waren, reden wollen. Und es war eine Befreiung. Und viele von diesen Truppen sind in Europa geblieben deswegen.
Okay. Interessanter Aspekt, ja. Dein erster Stopp war das Hessische Staatstheater.
In Wiesbaden.
In Wiesbaden. Da bist du zunächst im Chor gelandet.
Korrekt.
Ja. War das dann für dich zunächst einfach mal im Chor zu sein, als einer von vielen? War das vollkommen okay oder war das schon irgendwie so, ich möchte auch schon gern Solist sein?
Ich möchte schon Solist sein, auch derzeit. Das ist nur, man muss denken. Ich hatte in Neiman Marcus gearbeitet, 8 Stunden am Tag Porzellan verkauft und auf einmal hatte ich die Möglichkeit, als Sänger zu arbeiten in einem Job mit 6 Wochen Urlaub und Versicherung und in einer wunderschönen Stadt mit netten Leuten und trotzdem auch solistisch aktiv werden. Ich dachte, eine gute erste Station. Mhm. Ist es nur, man muss etwas abgeben. Ich war in einer Beziehung derzeit für 9,5 Jahren und es ist entweder oder. Entweder bin ich hier und ich verfolge meine Karriere oder ich höre auf und gehe wieder nach Amerika. Und für mich, das war klar, hier zu sein und diesen Beruf zu verfolgen, war für mich sehr wichtig. Mhm. Und war sehr dankbar an zwei Menschen, der Klaus Leininger, der leider verstorben ist, und mein ehemaliger Chordirigent, der mich engagiert hatte damals, der oh nein, Performance-Angst. Wo ist sein Name? Karl Robert Helk, genau. Weil in Wiesbaden, es gab keine schwarzen Chorsänger in der ganzen Geschichte. Und die waren nicht sicher, ob die einen schwarzen Chorsänger haben wollten. Und die haben abgestimmt.
Okay.
Und wie diese Abstimmung wirklich ausgegangen ist, weiß ich nicht. Aber Klaus Leininger und Karl Robert haben gesagt, nee, den nehmen wir. Und die haben mich engagiert. Und wenn das nicht der Fall wäre, hätte ich aufgehört zum Singen.
Wärst zurück nach Amerika gegangen.
Ja.
Wahrscheinlich sehr zur Freude deiner damaligen Freundin. Hast du noch Kontakt zu ihr?
Ja, es ist ein Ehe in diesem Fall.
Okay.
Mein Partner damals, ich bin sehr gut befreundet mit ihm und seinem Mann. Und es ist eine schöne Geschichte.
Also ihr seid Freunde geblieben, also in dem Sinne. Es war dann nicht so, dass er gesagt hat, dich will ich nie mehr wiedersehen. Du gehst wegen der Karriere nach Deutschland. Was fällt dir eigentlich ein?
Ja gut, wir haben darüber gesprochen, als wir uns kennengelernt hatten.
Okay.
9 Jahre davor. Ich habe gesagt, wenn es eine Situation kommt und eine Wahl zwischen meiner Karriere und dich, ich werde für die Karriere entscheiden. Wenn du das weißt und mich trotzdem zusammen sein möchtest, dann wird es funktionieren. Und natürlich war es trotzdem, wir haben beide sehr viel geweint. Mhm. Er hat mich abgeholt, kam nach Deutschland und wir waren in Darmstadt an der Produktion von Matt & Butterfly, als ich entscheiden musste, hier zu bleiben. Das war zu poetisch. Das ist eigentlich Filmreif.
Das war quasi Theater im Theater oder so.
Ja, ja.
Okay, wie du dann in Ulm gelandet bist, darüber reden wir nach dem nächsten Musikstück. Radio Free FM, die Plattform rund um Menschen, die am Theater Ulm auf der Bühne stehen. Aktuell sind wir im Gespräch mit Gerard Roden, der in Amerika aufgewachsen ist und dort auch seinen Meister abgeschlossen hat. Er ist heute zweiter Tenor am Ulmer Theater, wo er bereits seit 95 zum Ensemble gehört und er möchte aber gerne das Thema, ich möchte das Thema Amerika jetzt ganz kurz nochmal anschneiden. Wir haben gerade auch, als das Mikro aus war, ein bisschen das Thema gestreift. Wie stark sind denn eigentlich deine Kontakte noch nach Amerika?
Gut, mein Bruder ist noch in Amerika und er ist ein bekannter Sportkolumnist. Meine Mutter ist noch in Amerika. Ich habe natürlich auch Freunde in Kalifornien. Und ja, wir reden ein bisschen über Politik von Zeit zu Zeit.
Fliegst du ab und zu mal nach Hause? Hast du Zeit für sowas? Oder?
Im Sommer, in den Sommerferien, ja, einmal im Jahr, ja.
Okay. Ja, ist ja schon auch ein Stück, ist man nicht gleich, ne? Du bist noch amerikanische Staatsbürger, nehme
Korrekt.
Ich an. Ja? Das heißt, du bist wahlberechtigt.
Korrekt.
So, jetzt weißt du nämlich schon, in was für eine Richtung ich gerade gehe. Viele von uns schauen ja durchaus irritiert um sich. Frankreich, Deutschland, Österreich, Ungarn, Serbien, Kroatien und andere Länder erfahren Rechtsruck, einen ganz eigenartigen. Aktuell erleben wir einen Präsidentschaftsanwärter, der gelinde gesagt ein Populist ist in Amerika. Wie erlebst du das aus der Ferne, beziehungsweise was hörst denn du von zu Hause zu diesem Thema?
Gut, viel Schrecke natürlich, dass der Donald Trump so weit es gebracht hat. Auf der anderen Seite, viele von meinen Freunden sind Demokraten. Man denkt, es ist ganz gut, dass die Republikaner gerade so einen Vordergrund haben, weil die haben dann ein Problem, weil viele von den Republikanern, die lehnen Donald Trump ab. Und wenn die das wirklich tun, was heißt das für die Partei? Weil er hat genau diese gleiche Prozess gemacht wie allen anderen. Und wenn die sagen, nee, er ist nicht unser Kandidaten, dann eignet diese Partei, die Republikaner, irgendwie verloren. Und ich glaube, die haben so viel Druck von deren rechten Seite gehabt, diesen Tea Party, dass die sind ziemlich am Ende. Aber natürlich einer wie Donald Trump, er redet für das einfache Volk. Es gibt viele Leute, die genau so denken, dass sie das nicht aussprechen dürfen, über die Mexikaner, über Frauen und sowas. Und er sagt das alles in einer witzigen, flopsigen Art und Weise.
Ja, so witzig finde ich es eigentlich gar nicht.
Ja, witzig nicht, ja, ja. Ja, ha, ha, ha.
Ja, ja, ha. Nein.
Das ist ein Kabarettisten, so quasi.
Ja, also, wenn er das als Kabarettist machen würde, würde man wahrscheinlich drüber lachen, weil man es gar nicht glauben könnte, dass es jemand ernst meint. Du denkst also, es bestehen noch Chancen, dass das Schlimmste nicht eintritt, nämlich dass Trump tatsächlich Präsident werden könnte?
Ja, ich glaube nicht. Es ist ein Unterschied, ob in dieser Vorwahlen und diese ganze Parteiversammlung, wie die Leute wählen, als wenn die wirklich vor verschlossenen Vorhang und überlegen, wie es wäre mit andere Politiker, die wir jetzt in die Welt haben, ob es ein Putin ist und solchen Leute mit Donald Trump zusammen, man konnte sich ja eine sehr interessante Welt sich vorstellen.
Ja, William, du lachst auch, gell?
Naja, Donald Trump und Putin an einem Tisch.
Das kann man sich irgendwie...
Mag man sich nicht so vorstellen.
Mag man sich lieber nicht vorstellen.
Vielleicht würden sie sich mögen.
Das ja, wahrscheinlich.
Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, dass sie sich auch noch mögen, ja. Okay, ich würde sagen, kommen wir zurück zum Theater. Nach deinem Einsatz im Chor im Hessischen Staatstheater, da waren wir zuletzt, da bist du dann relativ bald in Ulm gelandet.
Es hat eigentlich 4 Jahre gedauert. Ich war in Münster vorhin für 3 Jahre fest und ein Jahr als Gast vor und danach. Und ja, ich wollte eine neue Stelle. Und hier habt's Werther und Così fan tutte und Eugen und Jägen waren Stücke, die ich alle singen wollte. Und ich war für 8 Jahre hier als Solist tätig. Und war wirklich, habe Glück gehabt, weil Wiesbaden und Münster und Ulm sind alle wunderschöne Städte. Das muss man schon sagen. Wenn man nach Deutschland kommen muss, die 3 Stops sind ganz, ganz top.
Sind deine Tops?
Ja, ja.
Okay, cool. Das war vor 20 Jahren?
Ja.
Also Ulm scheint dir gut zu gefallen, du bist immer noch da.
Ja, ich habe...
Also, das spricht ja schon, du sagst so die Tops, also Ulm ist top of the pop, oder?
Ja, das und viele Dinge. Ich habe mich verliebt hier sehr bald, okay. Und es war ganz, ganz witzig, in dieser Zeit, dass ich Werther gesungen habe. Ich habe meinen jetzigen Partner kennengelernt und habe mir gesagt, ich habe diese Texte, ich kannte die Oper sehr lange, und diese Texte wirklich verstanden durch diese Beziehung, und wir sind noch zusammen, das ist unser 20. Jahr zusammen, und ja, das hat auch okay. damit zu tun, dass man hier bleibt.
Das ist ja auch schön. Ich meine, wenn es nicht neblig ist, ist Ulm ja auch schön.
Wie heute zum Beispiel.
Ja, heute. Ja, sieht gut aus draußen, ja. Wenn du an diese 20 Jahre jetzt so zurückdenkst, gibt es da so die eine oder andere Situation, an die du ganz besonders gerne zurückdenkst, also jetzt im Punkto Theater auch?
Oh Gott, so viele nette Kollegen, viele. Ich meine, es könnte Namen wie Angela Denoke, Gisela Schubert, Leute, die ich kennengelernt habe, als ich ganz jung war. Mein Chorkollegen, gerade in den Herrenchor, eine sehr gute Zeit, wir verstehen uns sehr gut. Und das macht sehr viel aus für die Atmosphäre, dass die Leute, die gerne zusammenarbeiten. Und zu jetzigen Chef, eine sehr schöne, nette Persönlichkeit. Mit Handschuh komme ich sehr gut klar. Und es gibt viele, viele schöne Erinnerungen. Diese große Repertoire, die wir gemacht haben über den Jahren und sehr viel gelernt. Ein Einzelnen, ja Gott, diese Werther-Erfahrung war sehr schön für mich damals. Tosca, in Cavalossi habe ich gesungen, etwas, was ich immer singen wollte. Viel Mozart, Opern habe ich hier gesungen und viele schöne Erfahrungen. Natürlich nicht nur schöne Sachen, aber...
Ja, das gehört zum Leben. Ne?
So. Ja.
Du stehst ja nicht nur als Tenor auf der Bühne, sondern arbeitest auch intensiv mit den Ulmer Chören, ich glaube so, oder kann man es umschreiben. Lass uns doch mal ein bisschen darüber reden.
Okay, das ist, ja, es hat mit meinem Abgang als Solist sozusagen, ich hatte nie einen richtigen guten Gesangstechnik damals. Ich habe so gesungen aus Gefühl und manchmal war es wunderschön und manchmal habe ich das Gefühl, als ob ich nie Gesangsunterricht genommen hätte. Und irgendwann hat die Stimme nicht mehr sich entwickelt. Und als ich aufgehört habe, war ich sehr glücklich, dass das Theater eine Stelle für mich ein bisschen das Betriebsbüro hatte. Und als ich da war, fing ich an, neu Gesangs zu lernen. Ich war bei einem Gesangsinstitut für funktionale Gesangstechnik und es hat mir so viel Spaß gemacht, das Singen wieder, und ich fing an zu unterrichten. Und eins hat zu dem anderen geführt. Ich war musikalischer Leiter für den Jugendclub mit Benjamin Künzel für 7 Jahren. Und irgendwann ist das St. Georgs, und die Chorknaben auf mich zugekommen, ob ich Deutsch Stimmbildung machen würde. Und dann an der Uni habe ich ein Seminar angehende Lehrer und Lehrerinnen. Mit anderen Dozenten mache ich Stimmbildung, ein bisschen Personality Training, eine Falkenburg-Schule einmal im Jahr ein Seminar, und ADK, unsere Schauspielakademie, mache ich auch Gesangsunterricht. Und es hat sich ein nach dem anderen, als ich neu angefangen habe, singen zu lernen sozusagen, mir hat sehr viel Spaß gemacht, andere zu unterrichten. Versuche ich vielleicht das Manko, das ich früher hatte, anderen zu lindern sozusagen.
Das ist doch schön. Also du scheinst ja auch, du strahlst ja richtig, wenn du davon erzählst, du scheinst viel Freude dran zu haben, dein Wissen, ja, dein Können auch weiterzugeben. Ne?
Doch, das ist wirklich, macht sehr viel Spaß. Gerade die Jungs in St. Georg sind wirklich cool, die nehmen das an. Meine Arbeit mit den Schauspielern gerade jetzt ist sehr inspirierend für mich. Die sind Profis, wir machen sehr viel Stimmbildung, und wie die das annehmen mit Freuden, das macht mir sehr viel Spaß. Gibt einem ein Gefühl von Selbstwert, und als ob alles, diese gute Sachen und schlechte Sachen, als ob es alles einen Sinn hätte.
Die Plattform auf der 102,6 heute. Wie immer einmal im Monat sind Gäste aus dem Ulmer Theater bei uns im Studio, die uns über ihr Leben auf und hinter der Bühne berichten. Gerade haben wir ausführlich mit dem Tenor Gerard Roden gesprochen. Jetzt wenden wir uns einem weiteren Ensemblemitglied zu, wechseln allerdings das Fach vom Gesang zum Schauspiel. Wilhelm Schlotterer ist seit 2006 in Ulm auf der Bühne zu erleben. Geboren ist er einige Zeit zuvor, gar nicht so arg weit weg von hier.
Ja, in Augsburg. Also ja, ich bin Augsburg. In Augsburg aufgewachsen, in Augsburg, wenn die Augsburger sagen. Ja. Und ich war damals auch öfter mal in Ulm, weil ich während meiner Zeit als Student hier in Ulm Fisch ausgefahren habe.
Ah ja, okay. Fisch. Donaufisch?
Nö, das war Seefisch. Nordseefisch. Der wurde in der Nähe von Stuttgart geholt vom Großmarkt in Paris und ich habe ihn dann nach Augsburg gefahren oder den eben ausgeliefert in der Umgebung.
Ja, womit man so sein Geld verdient.
Eben für einen griechischen Fischhändler.
Ja, ja gut, okay. Du hast nach der Schule mit dem Studium begonnen. Das ja eigentlich, also liest sich für mich zumindest nicht zielstrebig mit Theater zu tun hat.
Überhaupt nicht.
Warst du denn so ein vielversprechender Schüler, der ganz andere Pläne hatte damals davor?
Also ich habe damals, glaube ich, nach dem Abitur ähnlich reagiert wie viele junge Leute heute, die gar nicht so unbedingt wissen, worauf sie hinaus wollen. Also ich habe mich entschieden für Anglistik und Romanistik. Das habe ich auch zu Ende studiert, bis zum das erste Staatsexamen gemacht. Und ich habe während der Zeit als Student dann Studententheater gemacht. Mhm. Zunächst auf Französisch, später auf Deutsch. Und das hat gut funktioniert und mir ist ja vor allem sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe dann nach dem Examen probiert, Schauspieler zu werden, habe vorgesprochen, bin engagiert worden und seitdem bin ich Schauspieler.
Das ist ja witzig, ne? wo hast du da gespielt in Augsburg? Was waren das für
An der Bühnen? Uni, das hieß Romanistentheater.
Aha, okay.
Und da waren wir auch viel unterwegs. Also wir haben dort an der Uni gespielt, im Hörsaal einfach. Oder wir haben auch in Deutschland an verschiedenen, zum Beispiel auch in Münster oder in Regensburg oder was weiß ich. Und wir waren auch in Frankreich unterwegs und haben dort Theater gespielt. Ja, und sind so rumgefahren. Es war einfach eine tolle Zeit.
Was war es für eine Art von Theater? Modernes Theater, klassisches Theater?
Das waren, man kann das nicht so gut einordnen in modern, klassisch oder sonst was. Das war, finde ich, sehr fantasievolles Theater.
Okay.
Und es war einfach sehr interessant.
Und du hast dann letztendlich eben die Entscheidung getroffen, als Schauspieler deine Brötchen zu verdienen. War das so eine Bauchleidenschaft-Entscheidung, wo du sagst, da will ich hin?
Ja, genau, das war das. Ja. Okay. Ich habe mir das einfach eingebildet und ich habe mir damals nach dem Examen ein Jahr Zeit gegeben, das zu erreichen, weil ich Angst davor hatte, vor einer Situation jemand zu sein, der das jetzt nicht schafft und sich dann ein paar Jahre damit abrackert, das werden zu wollen. Und ich habe mir ein Jahr Zeit gegeben und nach einem Vierteljahr hatte ich das erste Engagement. Das war ganz erstaunlich.
Das heißt, jetzt muss ich aber ganz kurz nochmal doch fragen, du hast also studiert, dich dann entschieden, Schauspieler zu sein.
Im zarten Alter von 27.
Und hast dann aber die Ausbildung auf der Bühne gemacht und nicht an der Schule, oder?
Ich habe nie eine Schauspielschule
besucht. Cool. Nee. Da bist du, glaube ich, mit einer der Ersten, die hier in den 33 Folgen, wie wir haben, der mir sagt, ich habe eigentlich keine Schauspielschule. Ich glaube, einen hatte ich mal schon.
Da gibt es aber mehr Leute, als man denkt.
Ja?
Also die nie auf einer Schauspielschule waren. Das ist natürlich die große Ausnahme. Aber es gibt einige, die das... Also ich weiß nicht, was die Leute auf einer Schauspielschule genau machen, ehrlich gesagt.
das verdirbt sie nur, oder?
Nee, das glaube ich sicher nicht. Aber,
nein. Okay, und danach waren dann deine Stationen, habe ich gelesen, Mainz, Wiesbaden, Hannover und Ingolstadt.
Nee, also angefangen habe ich damals in Memmingen am Landestheater Schwaben. Und von da aus bin ich nach Oberhausen, Trier, nach Hildesheim, nach Bern, nach Mainz, nach Wiesbaden auch. Mhm. Und dann nach Hannover.
Und dann Ingolstadt.
Und Ingolstadt, ja genau.
Also dann habe ich quasi nur, in deiner Vita steht quasi verkürzt, stehen
ja,
die letzten
also
vier Stationen.
Man muss das ja nicht aufzählen.
Das wird ja dann auch zu viel, gell. Das ist schon fast eine Deutschlandrundfahrt gewesen, mit dem Ausflug in die Schweiz.
Ja, ich bin viel umgezogen, ja.
Gab es da eine, die in dieser Stelle, die dir ganz besonders gut gefallen haben, wo du gesagt hast, ach, hier würde ich es eigentlich aushalten, wäre nicht ganz nett?
Also ich war sehr gerne in Bern, das kann ich sagen. Das hängt auch damit zusammen, in Bern ist meine Tochter geboren und Bern, da hatte ich also einfach gute Kumpels, sehr gute Kneipen. Und es ist eine wunderschöne Gegend. Also mir hat es unheimlich Spaß gemacht, da zu sein, aber ich wollte eben noch woanders hin.
Und man wird auch gar nicht so einfach Schweizer Staatsbürger.
Nee, ich war nie Schweizer Staatsbürger.
Nein, ich meine, man wird es ja gar nicht so einfach. Also wenn jetzt so, na, da bleibe ich jetzt, ja, dann fragen die Schweizer erstmal und warum.
Ich hatte einen Bäusuis und also heute ist das, glaube ich, ganz anders geregelt. Aber,
also für Künstler weiß ich, zumindest in den 80er Jahren gab es immer diese dreimonatigen Arbeitsgenehmigungen. Kann sein, die musstest du dann wieder auffrischen, weil ich war als DJ in der Schweiz.
Aha.
Und ich habe immer 3 Monate bekommen.
Okay.
Also nicht Knast, sondern Arbeitserlaubnis. Und danach musste ich quasi kurz das Land verlassen, einen neuen Antrag stellen, habe dann, wenn sie gut willig waren, nochmal 3 Monate bekommen.
Also bei mir ging das nach Spielzeiten, wenn ich mich recht erinnere.
Ah, okay, das ist dann wahrscheinlich, haben sie bei den DJs gesagt, Spielzeiten gibt es nicht.
Ahnung.
Aber 3 Monate waren auch üblich, die man so in einem Laden aufgelegt hat. Also
okay.
Von daher auch eine Spielzeit.
Wo warst du da?
Ich war immer sehr grenznah.
Ah, okay.
Im St. Gallen, im Raum St. Gallen und dann Zürich.
Mhm.
Ja. Und dann habe ich es dann auch leider schon wieder bleiben lassen müssen. Weil dann hat der Ernst des Lebens wieder gerufen, ich musste ja noch was lernen.
Okay.
Ja, also ich hatte schon eine Ausbildung und aber sag mal, ich bin ja eigentlich nicht der hier interviewt wird, fällt mir gerade auf. Hast mich erwischt?
Mhm.
Okay. Letztendlich bist du dann aber doch nahe hier der alten Heimat gelandet.
Mhm.
Hat das einen Hintergrund gehabt, wieder Richtung Schwaben zu gehen? War das so ein bisschen Masterplan?
Ach ja, also vielleicht. Also. Damals war meine Schwester sehr krank, das hat sich aber in Wohlgefallen aufgelöst. Das mag ein Grund gewesen sein. Aber eigentlich wollte ich nicht unbedingt wieder in die Nähe von Augsburg oder so. Das war nicht der Grund. Es ist so, dass meine Schwester hier in der Nähe von Ulm wohnt, auch heute noch. Aber es hatte nicht direkt den Grund, dass ich gesagt habe, ich will in die Nähe von Augsburg.
Ne? Also hat sich dann eher einfach so ergeben.
Ja, hat sich
war
so gerade
eine Stelle und
genau.
Ulm ist ja doch so ganz nett. Und
ja, ist eine schöne Stadt.
Kann man schon mal machen. Okay, dann würde ich sagen, wir machen mal kurz Musik und dann reden wir weiter.
Okay.
Wir sind noch immer in der Plattform bei Radio Free FM mit 2 Gästen aus dem Ulmer Theater, aktuell im Gespräch mit Wilhelm Schlotterer. Er ist seit 2006 festes Mitglied des Ensembles am Ulmer Theater und die Liste der Rollen, die er hier gespielt hat, die liest sich beachtlich lange. Hast du schon mal mitgezählt, wie viele es bereits waren?
Ich habe keine Ahnung.
Hast keine Ahnung? Also ich habe mir den Spaß gemacht und habe es heute mal gezählt. Und ich habe nur die Stücke gezählt, nicht die Rollen. Weil in manchen Rollen hast du ja Mehrfachbesetzung gemacht.
Ja.
Und es waren, ich bin exakt auf 60 Stücke gekommen.
Okay. Ja, das kommt hin, ja. Weil man hier teilweise meistens so 6 Stücke pro Spielzeit macht.
Ja. Okay.
Mhm.
Ja, siehst du.
Mhm.
Ja, und da habe ich die aktuellen jetzt aber noch nicht dabei. Ne? Also die habe ich mal geflissen nach draußen gelassen.
Okay.
Ja? Also du bist ja jetzt aktuell auch in Spielzeit 4-5.
Ja, also diese Spielzeit, jetzt kommt die 5. Produktion für mich raus, glaube ich.
Also sind wir schon bei 65.
Genau.
Gibt es eine Rolle, in die du gerne mal schlüpfen würdest, die dir noch fehlt in deinem Repertoire?
Ach, da gibt es sehr viele.
Ja, zum Beispiel?
Ach, ich würde gern Prospero spielen. Also, es klingt sehr unbescheiden. Nee, aber es gibt einfach tolle Rollen und ich würde gerne auch mal eine Rolle spielen, die für Männer in meinem Alter ungefähr hinhauen. So die. Und aber was mir viel wichtiger ist, ist eben, das sind die Leute, mit denen man zu tun hat. Also sprich Regie oder die Kollegen und so weiter. Also das Gefüge der Produktion ist sehr viel wichtiger als die Rolle.
Also Rollen ja, gibt's aber. Wichtiger ist das Umfeld.
Ja.
Da kannst du dann auch mal auf die Rolle verzichten.
Nee, nicht verzichten, aber es macht unheimlich viel mehr Spaß. Und man kann, auch kleine Rollen sind natürlich immer sehr wichtig und interessant zu spielen. Auch sehr schwer zu spielen.
Mhm.
Oft sind kleine Rollen, finde ich, viel schwerer zu spielen als große Hauptrollen.
Mhm.
Weil man da sehr viel mehr auf den Punkt kommen muss und mit weniger Material an sich einfach aufpassen muss, dass man nicht zu dicke ist, zu sehr übertreibt und zu sehr typisiert, aber dann doch sofort prägnant irgendwas hinstellt.
Ja. Also was ich jetzt gerade angesprochen habe, da fällt mir jetzt noch ein oben drauf, als Schauspieler, dass ich in so viele Rollen denken muss, gab es doch bestimmt auch schon mal welche, die dir besonders schwer gefallen sind, entweder emotional oder technisch.
Ja, natürlich. Also es ist, glaube ich, so, dass in jedem Menschen alles immer vorhanden ist und dass man versuchen muss, es irgendwie zu vergrößern oder teilweise zu verkleinern. Manchmal gelingt es überhaupt nicht. Also manchmal gibt es Momente, wo ich auch sehr stark an meinem Beruf und mir zweifeln muss. Weil ich denke, also das, was ich jetzt gerade diese dieser Abend, diese Vorstellung, diese Produktion, die ich jetzt da spiele, ist nicht unbedingt mein Ding. Aber man kann vielleicht sogar behaupten, dass man daran auch wachsen kann. Man gewinnt Erfahrungen für die nächsten Arbeiten und man muss damit einfach fertig werden. Und ja, damit, daraus lernt man auch.
Also du wächst an der Rolle sozusagen.
Ja, hoffentlich. Ja.
Hast du eigentlich schon mal drüber nachgedacht, Fernsehen oder Kino zu machen?
Ja, das, also ich war ja, als ich in Mainz war oder in Wiesbaden mit SWR vorm Haus praktisch oder Hessischer Rundfunk, da habe ich schon öfter so in vielen Tatorten mitgespielt oder.
Ach, das hast du also durchaus schon gemacht.
Ja, ja, okay. Aber es ist natürlich so, wenn man hier in Ulm 6 Produktionen macht pro Spielzeit und die entsprechende Anzahl von Vorstellungen, dann kann man das vergessen. Weil wenn man dann irgendwelchen Leuten, die einen anrufen, also das ist mir mal passiert, habe ich vorgelesen, was ich für Vorstellungen habe oder Sperrtermine und dann hat die mich unterbrochen und hat gesagt, ja, wann haben sie denn Zeit? Das ist sehr schwierig und irgendwann rufen die Leute dann auch nicht mehr an. Aber ich bin ganz zufrieden, also ich spiele gerne. Also ich bin Theaterschauspieler, glaube ich.
Gerard, das wollte ich dich nämlich vorher auch noch fragen. Jetzt nehme ich dich ganz kurz nochmal rein. Wie sieht es denn bei dir aus mit Fernsehen oder Kino? Hast du da mal Erfahrungen gemacht?
Nein, leider nicht. Das würde mich sehr interessieren.
Aber kam es gar nie dazu?
Nein.
Okay. Hast du ihm was voraus?
Ja.
oder auch, also es klingt jetzt nicht so, dass es... Okay. Will ich dir die Frage auch noch stellen, die ich vorher schon im Gerard gestellt habe, wenn du auf die letzten Jahre in Ulm zurückblickst, gibt es einen Moment, an den du dich besonders gerne erinnerst, der dir heute noch spontan ein Lächeln ins Gesicht zaubert?
Da gibt es einige, glaube ich. Aber ich kann jetzt nicht sagen, was ich besonders rausgreifen möchte. Es gab manchmal, das ist vielleicht sogar unabhängig von Qualitäten oder von Rollen oder irgendwas, sondern man macht einfach mit manchen Arbeiten tolle Erfahrungen, also die einem selber was bringen.
Okay, lassen wir es einfach da dabei. Jetzt sind wir schon wieder ganz, ganz hart vor Ende der Sendung. Ich wollte trotzdem noch ganz kurz nachher mit euch über den aktuellen Status Quo Spiel sprechen, was ihr gerade spielt. Ich würde ganz kurz jetzt noch eine Musik einspielen und dann noch eine Runde mit euch zusammen machen. Die Plattform auf Radio Free FM. Wir sind heute fast schon wieder zu schnell, wir sind wieder viel zu schnell fertig mit der Stunde, weil immer wenn die Theaterleute zu Gast sind, da könnte man eigentlich 2 Stunden reden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht bis hierher. Ganz kurz noch, wir haben noch ganz paar wenige Minuten Zeit. An was arbeitet ihr denn jetzt aktuell gerade?
Wie im Himmel, ist ein ganz tolles Stück. Es geht um einen bekannten Dirigenten, der einen Nervenzusammenbruch hat und kehrt wieder zurück zu seinem Dorf in Schweden, Lutzacker, und entdeckt, dass Musizieren mit Amateuren viel, viel mehr in sein Leben hineinbringt, als was er mit dem ganzen Orchester gelernt hat. Und die Leute werden durch diese Musizieren aufbefreit, sozusagen.
Und da bist du auch mit dabei?
Ja, bin ich auch dabei. Ja. Also ich spiele einen Pfarrer in dem Dorf.
Ein Pfarrer? Mhm. Das steht dir sicher gut. Das bin ich absolut überzeugt davon. Wann wird Premiere sein? Ist das
Donnerstag in einer Woche?
19. Mai.
Okay, also doch schon bald. Ihr seid quasi in der Endphase. Die letzten Proben stehen dann nächste Woche an.
Genau.
Danach ist ja erstmal wieder Sommerpause schon fast. Ne?
Mhm.
Und dann dürfen wir gespannt sein, was uns in der nächsten Spielzeit von euch erwartet. Das war die Plattform, Theaterplattform auf Radio Free FM. Heute bei uns im Studio waren zu Gast Gerard Roden und Wilhelm Schlotterer. Vielen herzlichen Dank euch beiden für diese Unterhaltung.
Danke dir für die Einladung.
Ja, es hat einfach einmal mehr super Spaß gemacht. Die nächste Theaterplattform gibt es am 13. Juni zu hören. Dann wird sich alles um die große Ulm-Premiere von Treibgut drehen. Bis dahin verbleibe ich, Rainer Markus Walter, mit den besten Wünschen für unsere beiden Gäste hier vor mir. Und als nächstes sitzt schon hinten auf der Couch die Caravellas-Redaktion im Studio und ich mache jetzt hier einfach Platz, dass ihr ran könnt. Das war's. Bis demnächst. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.